wir haben ein echtes riesiges Problem und dem muss sich der Gesetzgeber stellen und alle Exekutive und alle Gerichte. Das ist schon mal ein Paukenschlag in sich. Das verändert die Gewichtung, vor allem auch im Hinblick auf das, was ab jetzt geschieht.
Moin, schön, dass ihr zuhört beim Podcast Tee mit G von den Ehrenamtlichen der Hamburger Greenpeace-Gruppe. Gunnar und Johanna sind heute eure Hosts.
Moin, moin. In der ersten Folge haben wir Hamburger Anwältin und Richterin Roda Verheyen zu Gast.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, es ist ja ziemlich sensationell, dass wir ein Interview mit dir haben, weil du hast im Moment alle Hände voll zu tun, viele Interviewanfragen, wie du uns schon erzählt hast. Das liegt vor allem daran, dass ja Ende März vor dem Bundesverfassungsgericht die Klimaklage durchgegangen ist. Ein großes mediales Echo gab es dazu. Jetzt muss die Bundesregierung tatsächlich das alte Klimaschutzgesetz nachbessern. Und das Urteil wurde natürlich sehr gefeiert von Klimaschützerinnen und Klimaschützern und hat eine große Resonanz ausgelöst. Deine Spezialgebiete sind ja Umwelt- und Völkerrecht. Du kämpfst schon seit Jahrzehnten für mehr Klimaschutz vor Gerichten, aber auch zivilgesellschaftlich. Und hat es dir Gegner gesucht, wie zum Beispiel RWE, die EU, zuletzt eben auch das Gesetz der Bundesregierung. Es scheint ja manchmal, dass es solche David-gegen-Goliath-Prozesse sind. Du suchst dir nicht die einfachsten Sparring-Partner aus vor Gericht.
Nee, das wäre ja auch langweilig. Also nein. Und ich bin natürlich total gerne hier, weil für mich ist ein Teil meiner Arbeit natürlich auch, mit wem mache ich das? Und ganz, ganz viel meiner Arbeit passiert ja mit Greenpeace, mit dem Verein in Deutschland. Auch international arbeite ich ganz viel mit Greenpeace. Das ist für mich so ein bisschen zu Hause. Deswegen ist das auch total angemessen, dass ich hier den Podcast mit euch machen darf. Und David gegen Goliath passt ja auch dazu, ne? Also auch Greenpeace ist ja 50 Jahre lang dabei, sich immer wieder den Goliath zu suchen. Das ist auch gut so, denn das brauchen wir jetzt. Wir brauchen ja eine ganz, ganz schnelle Transformation. Und auch wenn es jetzt lange gedauert hat, ich glaube, es hat sich gelohnt. Wir sind jetzt wirklich in einer Zeit, wo wir hoffentlich nicht mehr über Klimaklagen reden, sondern über ganz viel Umstellung, ganz viel Umsetzung, sowohl beim Unternehmen, dem einzelnen Unternehmen, jedem eigentlich, als auch eben auf Regierungsseite. Und ob die Anpassung jetzt des Klimaschutzgesetzes schon gereicht hat, das ist, glaube ich, noch offen.
Ja, genau. Darüber reden wir gleich nochmal ausführlich. Erst kommt aber noch unser traditioneller Einstieg in diesen Podcast.
Welchen Tee trinkst du denn bevorzugt?
Am liebsten trinke ich frischen Minztee, manchmal auch frischen Ingwertee.
Das heißt, frisch bedeutet aus dem Garten?
Ja, aus dem Garten, so in Blättern. Also richtig, nicht aus dem Beutel. Das schmeckt ganz anders, finde ich.
Dann würde ich sagen, trinken wir. Prost.
Danke.
Du übernimmst auch Fälle, die andere als unmöglich ansehen. Was treibt dich genau an?
Ob etwas unmöglich ist oder nicht, entscheidet eben nicht ich, sondern letztlich ein Gericht. Und das bedeutet, dass ich tatsächlich oft auch Fälle übernommen oder geführt habe, wo vielleicht viele andere gesagt hätten, boah, die Erfolgschancen sind sehr gering. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht da sind oder völlig non-existent. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das Recht eigentlich dazu da sein muss, uns zu schützen. Nicht, ich sag mal, ökonomische Interessen primär, sondern die Interessen von uns allen, von meinen Kindern, von der Welt. Und daran glaube ich immer noch. Und ab und zu kriege ich ja auch Recht vor Gericht mit diesem Ansatz.
Neben deinem Beruf als Anwältin, wo du ja schon einige Klagen durchlaufen hast in dem Bereich, hast du ja auch das internationale Netzwerk Climate Justice Program gegründet, das Juristinnen und Juristen bezüglich Klimaklagen berät und berätst auch diverse Umwelt-NGOs. Wann war denn für dich klar, dass du diesen Weg einschlagen willst?
Also ich habe nur wegen Umweltrecht Jura studiert. Also ich bin echt eine Überzeugungstäterin. Das macht mich nicht weniger juristisch, aber doch ganz klar thematisch festgelegt. Ich habe das entschieden, das zu tun, schon während des Studiums, natürlich auch schon vorher eigentlich. Und habe in diesem Bereich Klima natürlich am Anfang gar nicht gedacht. Das war ja, als ich anfing zu studieren, was ganz, ganz Neues. Ich habe an der Uni Hamburg 92 angefangen und stand da tatsächlich dann mal in der Stabi und habe den allerersten Bericht des IPCC angeguckt, durchgeblättert. Und da habe ich mich tatsächlich auf einen von diesen unbequemen Stühlen gesetzt und konnte es nicht glauben. Das war wirklich so ein Gänsehautmoment, wo ich dachte, das kann nicht sein, was wir für ein furchtbares Experiment mit unserer Welt hier durchführen. Ja, das war 92, glaube ich, vielleicht 93, so ganz genau weiß ich das natürlich nicht mehr. Also im Nachhinein ist das wichtig. Damals war das einer von vielen Momenten, die wichtig waren. Und ich habe dann einfach im Laufe der Zeit, glaube ich, so Gelegenheiten ergriffen und bestimmte Schwerpunkte gesetzt. Aber ganz viel ist auch Glück. Ich habe furchtbar viel Glück gehabt in meinem Leben. Das ist und ich versuche das einfach ein bisschen zurückzugeben. Und genau, das gibt ansonsten auch noch ganz viele andere Momente, die dahin geführt haben, wo man so heute steht. Aber wichtig ist eben, es geht nicht so sehr um mich, ja. Also ich habe das auch als Beruf gewählt. Das ist toll, dass ich das machen kann. Aber letztlich, ich sag mal, den Motor, den bilden ganz viele Umwelt-NGOs, aber auch Menschen, jetzt ihr, ja, im Ehrenamt und auch viele andere, die sagen so, wir machen hier jetzt was. Wir sitzen nicht nur und beschweren uns, sondern wir machen was. Und die kommen dann ab und zu mir. Und manchmal sind sie aus Peru, so wie mein Klimakläger Saul. Manchmal sind sie von hier, so wie Greenpeace mit der ersten Klimaklage. Oder es sind Unternehmerinnen, Dorothea Sektis, die hinter der europäischen Klimaklage steckt zum Beispiel. Leute, die sagen, das kann nicht sein, ja. Und die zu unterstützen, das finde ich super und hoffe, es kann ich weitermachen.
Das heißt, du hast zu deinen Mandantinnen und Mandanten auch eigentlich eine sehr persönliche Beziehung, oder? Wir haben beide ein sehr persönliches Motiv.
Also ich glaube, insoweit man vertreten kann, dass sich Professionalität und persönliche Connection zu Menschen nicht ausschließen, sicher. Aber natürlich gibt es immer eine objektive Beratung, ne? Also ich werde jetzt keinem, also ich entscheide mich nicht für einen bestimmten Klageansatz, weil ich den emotional gut finde. Das ist klar. Aber ansonsten, ich bin auch einfach kein Mensch, der das so gut trennt. Und außerdem bin ich, glaube ich, ein Menschenfreund grundsätzlich. Ich unterhalte mich auch gerne mit Leuten. Ich vertrete ja auch ganz andere Leute, also Landwirte, ganz normal, nicht ökologisch wirtschaftende Landwirte, wo man wirklich einfach auch lernt, was das bedeutet, so auf dem Feld zu sein und angewiesen zu sein auf die eigene Scholle. Ne? Das sind Erfahrungen, finde ich, die man oft in seiner eigenen Bubble gar nicht macht. Das ist auch total toll an meinem Beruf. Ich lerne da ja immer was, immer ständig. Super. Und das freut mich. Und mit manchen Mandanten entwickle ich natürlich tiefere Verhältnisse, wenn ich die immer wieder sehe. Ja, also wenn ich jetzt mal gucke, wie oft ich mit zum Beispiel Carsten Smeed aus dem Greenpeace-Büro schon gesprochen habe in meinem Leben. Also ich weiß nicht, tausende von Malen. Ja, das ist einfach klar, hat sich durchgezogen. Kohleausstiegsgesetz und so weiter, Kraftwerk Moorburg, all diese Dinge. Da spricht man immer wieder und dann redet man natürlich auch. Das ist auch schön. Das ist auch was Schönes am Beruf.
Kommen wir mal zur Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Was waren so deine persönlichen Herausforderungen?
Ja, für mich ist das gar nicht der Anfang. Der Anfang ist die Greenpeace-Klimaklage vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Und das war tatsächlich nicht meine Idee, sondern die von Carsten Smeed. Definitiv. Der hat nämlich gesagt, Leute, das ist doch irgendwie komisch. Wir können ja nicht einfach das 2020-Ziel so, Klimaschutzziel so aus dem Fenster laufen lassen. Es muss doch irgendwie eine Verbindlichkeit geben. Und so wie oft bin ich dann weggegangen und gesagt, oh, das ist sehr schwer. Weiß nicht, ob das überhaupt geht. Dann prüft man, dann schreibt man, dann lässt man sich erklären, was das Treibhausgasbudget wirklich ist. Ja, das war alles 2017, da hat hier noch kaum jemand drüber gesprochen. Und wir haben dann ja vor dem Verwaltungsgericht Berlin ein ganz tolles Verfahren geführt, aus meiner Sicht. Und zwar, weil das Gericht das Ganze so ernst genommen hat und in den ganz wichtigen Punkten uns auch Recht gegeben hat. Das war ja die Klage dann hinter der drei Bauernfamilien aus Pellworm, Altes Land und hier in Brandenburg. Und dort sind ganz wichtige Fragen geklärt worden, aber wir haben verloren. Und warum haben wir verloren? Weil die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht hatte. Und das Klimaschutzgesetz hat das Klimaziel 2020 nach hinten verschoben.
Und dann war klar, Marschroute Karlsruhe.
Im Grunde ja. Ja, genau. Weil eine Berufung einfach gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Die größte Hürde bei einer Verfassungsbeschwerde ist immer, dass es eine Verfassungsbeschwerde ist. 99% der Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entscheidung angenommen. Die aktuellen Zahlen kenne ich nicht auswendig, aber als Anwalt oder Anwältin weißt du, eine Verfassungsbeschwerde ist in sich schon eine Herausforderung. Es ist eigentlich echt extrem selten, dass man damit obsiegt. Es geht dann ja immer darum, dass das Gesetz, gegen das man sich wendet, jemanden individuell direkt betrifft. Und das ist eine große Hürde. In diesem Fall hat das Bundesverfassungsgericht diese Hürde wirklich mit einer überraschenden Einfachheit genommen. Aber das ist normalerweise ein großes Thema. Und deswegen allein sich zu trauen und zu sagen, oh, Augen zu und durch. Ja, aber wir waren da ja auch nicht alleine, wie gesagt.
9 junge Menschen, zum Teil noch minderjährig, ziehen 2020 vor das Bundesverfassungsgericht. Sie fordern ein effektiveres Klimaschutzgesetz für Deutschland. Denn das bisherige ist ihrer Meinung nach zu seicht, um die Folgen des Klimawandels wirklich einzudämmen und gefährdet damit ihre Zukunft. Unterstützung kommt von einigen Umweltverbänden, darunter Greenpeace. Im April 2021 kommt das sensationelle Urteil aus Karlsruhe. Das bisherige Klimagesetz ist tatsächlich in Teilen verfassungswidrig. Die Richterinnen und Richter kritisieren vor allem, dass unklar ist, wie ab 2031 Emissionen gemindert werden sollen und verpflichten den Gesetzgeber dazu, bis Ende nächsten Jahres nachzulegen.
Wie erklärst du dir das denn, dass diese Klage durchgegangen ist? Gab es da einen politischen Rückenwind? Lag es an deiner Argumentation oder war einfach genug Druck da? Wie kommt das, wenn nur 99% überhaupt durchkommen?
Die Zeit war
nicht durchkommen, ja. Entschuldigung, wenn nur 99% eben nicht, gar nicht durchkommen.
Die Zeit war einfach reif, glaube ich. Und der Sachverhalt war völlig unstreitig. Also der Sachverhalt war ja praktisch, die Klimakrise ist richtig, richtig vorhanden und bei uns angekommen und so geht's nicht weiter. Ne, das war der Sachverhalt und das hat ja keiner bestritten, auch nicht die Bundesregierung oder der Bundestag. Und dann war ja nur die Frage, gibt es irgendeinen Verfassungsmaßstab für das, was der Gesetzgeber hier machen muss? Ne, also den Schutzanspruch, den man als Bürger geltend macht. Gibt es da irgendeinen Maßstab? Und da hat der Bundestag gesagt, nö, gibt keinen Maßstab, ist einfach mein Ermessen als Gesetzgeber. Ne, Gewaltenteilung. Und das Verfassungsgericht hat dann aber eben letztlich den Beschwerdeführern, gab ja mehrere Verfassungsbeschwerden, ist denen gefolgt und hat uns Recht gegeben eben in der Tat, also einfach in dem Vortrag, das ist kein luftleerer Raum und auch kein Ermessen in dem Sinne, dass man einfach mal gucken kann, was man so macht oder ob es denn hilft, ist auch nicht so wichtig, sondern es war dann eben die Orientierung an der Wissenschaft und eben auch dem Treibhausgasbudget.
Also es heißt ja auch, dass Klimaschutz Menschenrecht ist. Was bedeutet das genau?
Das ist aus meiner Sicht eigentlich schon lange klar. Klimaschutz ist Menschenrecht, weil Menschenrechte bestehen zum Beispiel im Schutz von Leben und Gesundheit, im Schutz von Eigentum, Schutz auch der ökologischen Lebensgrundlagen, in manchen Ländern auch wirklich Schutz der natürlichen Umwelt direkt. Dass der Klimawandel all das tangiert, ist total unstreitig. Und die Gerichte in Deutschland hatten das aber nicht anerkannt bis zum Verwaltungsgericht Berlin. Und das Bundesverfassungsgericht hat das auch anerkannt und noch so ein bisschen eine Schippe raufgetan jetzt. Und zwar eben mit diesem Gedanken, dass nicht nur die Folgen des Klimawandels in Menschenrechte eingreifen, sondern auch Klimaschutzmaßnahmen selbst. Also einfach gesagt, es ist auch ein Eingriff in Menschenrechte, in Freiheitsrechte, wenn unsere Kinder keine fossilen Brennstoffe mehr benutzen dürfen. Und zwar plötzlich. Das ist diese Vollbremsungsgedanke. Ja, dieses Wort Vollbremsung kam, glaube ich, von Felix Eckert, der auch eine Verfassungsbeschwerde damit verfasst hat, die des BUND. Und ich glaube, der hat dieses Wort geschöpft. Also dieses dieser Gedanke, wir machen einfach so weiter wie bisher. Das war ja, das Klimaschutzgesetz war ja Ausdruck dessen. Wir machen irgendwie so weiter. Und irgendwann ist dann halt, was machen wir? Und da ist eine Vollbremsung, diese, wenn man eben nicht mehr kann, kann man nicht mehr emittieren. Und dieser Vollbremsungsgedanke, den hat das Bundesverfassungsgericht dann aufgegriffen und letztlich eben neue Grundrechte ein Stück weit geschaffen. Ja, das ist also juristisch-dogmatisch nicht ganz richtig, aber letztlich für den Laien, glaube ich, ganz gut verständlich. Das sind dann diese Freiheitsrechte werden in der Zukunft durch Klimaschutzmaßnahmen eingeschränkt. Und deswegen muss der Gesetzgeber heute genug reduzieren, um es einfach auszudrücken. Und international ist das völlig unstreitig, dass Klimaschutz Menschenrecht ist.
Du hast ja auch oft gesagt, dass dieses Urteil sei wie ein Paukenschlag. Kannst du da nochmal drauf eingehen und erklären, das schwingt ja auch ein bisschen mit, dass du das vielleicht nicht unbedingt absehbar ist, dass dieses Urteil so durchkommt und die Klage so Erfolg hat. Beziehungsweise, dass es ein Paukenschlag in der Hinsicht sein kann, dass sich jetzt einiges ändern wird. Also wie genau meinst du diesen Ausdruck Paukenschlag? Was verbirgt sich dahinter?
Die Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht da gefällt hat, ist zunächst mal einstimmig. Sie stellt fest, dass wir in einer riesigen Krisensituation stecken. Sie stellt alles unstreitig, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Ja, also Tipping Points, Permafrostböden, Budget ist unklar, wahrscheinlich viel kleiner, als wir denken. Wir haben ein echtes, riesiges Problem und dem muss sich der Gesetzgeber stellen und alle Exekutive und alle Gerichte. Das ist schon mal ein Paukenschlag in sich. Das verändert die Gewichtung, vor allem auch im Hinblick auf das, was ab jetzt geschieht. Aber weil eben der Beschwerdegegenstand nur dieses eine Gesetz war und nicht alles andere auch auf der Welt, was man ja, man könnte ja vertreten, im Grunde hat alles mit allem zu tun, also alle Gesetze in Deutschland letztlich auch mit dem Klimawandel, was man auch gut vertreten kann, da hat das Bundesverfassungsgericht einfach dann zu prüfen gehabt, ist dieses Gesetz okay? Ne? Und hat insoweit festgestellt, das ist es nicht, weil es eben in der Zukunft zu wenig regelt. Wenn man das ganz formal betrachtet, dann geht es nur darum, dass zwischen 2030 und Treibhausgasneutralität Klimaziele zu formulieren waren. Das ist das, was im Tenor steht. Aber wenn man die Begründung liest, ist es natürlich was ganz anderes gemeint. Gemeint ist, wir müssen viel schneller reduzieren bis 2030. Wir müssen uns auch international und global einsetzen, dass wir dieses deutlich unter 2-Grad-Ziel einhalten. Und deswegen ist das ein Paukenschlag, weil es einen Auftrag enthält. Und das ist auch der Grund, warum ich meine, dass die Bundesregierung, die jetzige und auch der jetzige Bundestag diesen Auftrag noch nicht erfüllt hat.
Gleichzeitig ist es ja so, dass das Verfassungsgericht nicht bestätigt hat, dass dieses 1,5-Grad-Ziel gesetzt sein muss. Trotzdem gibt es politische Leitplanken. Kannst du kurz umreißen, wie diese Leitplanken aussehen?
Also die Leitplanken betreffen im Grunde zum einen den Ausspruch, das Paris-Abkommen hat Verfassungsrang. Das Paris-Abkommen enthält ja dieses langfristige Temperaturziel. Ich sag mal 1,5 bis deutlich unter 2 Grad. Das Bundesverfassungsgericht wendet da salomonisch 1,75 Grad an. Wer sich auskennt, weiß, dass das nichts heißt. Denn es kommt immer darauf an, mit wie viel prozentiger Sicherheit können wir das auch wirklich einhalten. Ne? Daraus errechnet sich dann ein Budget. Das kann riesige Unterschiede machen. Das heißt, es ist nicht alleine entscheidend, welchen Temperaturmaßstab man da stellt. Aber die Leitplanke ist, ihr müsst alles tun, um das Paris-Abkommen umzusetzen. Und das ist, glaube ich, schon auch angekommen in der Politik. Ne? Aber es gibt noch so viel zu tun. Die Umsetzung beschränkt sich nicht auf die Anpassung des Klimaschutzgesetzes. Ja, denn da stehen ja nur leere Ziele und Zahlen drin. Ja? Und das liegt alles noch vor uns. Also die wirkliche Umsetzung dessen, was das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, nämlich die Einhaltung dieser Ziele und nicht nur das Aufschreiben. Und da steckt wirklich eine Herausforderung. Also, und das können wir erst am nächsten Koalitionsvertrag, glaube ich, ablesen, ob wir da dann bis zum 31.12.22 tatsächlich einen Vollzug zu melden haben.
Ja, was meinst du, wie viel Spielraum lässt dieses Urteil für juristische Schlupflöcher?
Nein, das ist kein Schlupfloch, sondern das Urteil bewegt sich eben in der Gewaltenteilung. Das Urteil sagt dem Gesetzgeber nicht genau, was er machen muss. Das darf das Gericht auch nicht. Es sagt nur, in welchem Rahmen er etwas tun muss. Und wenn das als Schlupfloch begriffen wird, dann hat man ein grundsätzliches Problem mit der Gewaltenteilung. Das habe ich nicht. Ich finde das richtig, dass Gerichte Leitplanken setzen, aber die Demokratie letztlich entscheidet, was genau zu tun ist. Ja, also Beispiel, das Urteil kann man umsetzen, indem man heute alle Autos verbietet. Man könnte es aber auch umsetzen, indem man heute alle Kohlekraftwerke abstellt. Man könnte es auch umsetzen, indem man die Stahlindustrie aus Deutschland verbannt. Das sind Dinge, finde ich, die nicht ein Gericht zu entscheiden hat, sondern wir alle gemeinsam in Wahlen. Also ich glaube daran weiterhin, auch wenn es uns viel Zeit gekostet hat. Aber ich sehe einfach keinen anderen Gesellschaftsentwurf, der uns wirklich in Frieden vielleicht zu einer lebenswerten Umwelt führt. Und deswegen gibt es natürlich viele Schlupflöcher, wenn man das so empfindet, dass das eins ist. Ich sehe es eher als Herausforderung. Der Auftrag an die Legislative ist eigentlich klar.
Das Bundesverfassungsgericht hat festgelegt, Klimaziele können nicht einfach nach Gusto und Parteifarbe des Gesetzgebers gemacht werden, sondern die Bundesregierung muss sich an der Wissenschaft orientieren und an den Grundrechten. Damit bezieht sich das Gericht auf Artikel 20a des Grundgesetzes. Dort steht, dass Gesetzbehörden und Gerichte die natürlichen Lebensgrundlagen schützen müssen. Aus Karlsruhe kommt also die Ansage, dass Klimaschutz Menschenrecht ist. Und damit ist klar, CO2 zu reduzieren darf nicht zulasten kommender Generationen aufgeschoben werden.
Es ist ja so, dass Unternehmen wie Shell zum Beispiel ihre CO2-Bilanzen dadurch aufbessern, dass sie CO2 in den Nordseeboden verpressen wollen. Wie einfach könnte es für einen Staat sein, solche Lösungen zu suchen, also die eigene CO2-Bilanz aufzubessern, indem das CO2 einfach verlagert wird in andere Länder?
Ja, da gibt es eine politische Auseinandersetzung. Rechtlich gibt es darauf keine klare Antwort. Rechtlich unter dem Paris-Abkommen ist sowas möglich. Artikel 6 des Paris-Abkommens lässt, ich sag mal, Kooperationen offen. Dazu gibt es noch keine klaren Regeln. Das ist das, was man im Moment dazu sagen kann. Ansonsten kann man darauf rechtlich, glaube ich, vor allem erwidern, es muss eine hinreichende Sicherheit geben, dass wir wirklich insgesamt global die Emissionen runterfahren und auf einen Pfad kommen, der uns eben zur Treibhausgasneutralität innerhalb dieser Gradzahlen führt. Ne? Und wenn ich diese Sicherheit nicht herstellen kann, egal entweder durch nationale Gesetze oder eben auch durch erweiterte Richtlinien unter dem Paris-Abkommen, dann würde ich denken, muss ich die sicherste Lösung wählen. Und das ist immer noch die Reduktion von Emissionen. Aber wir müssen uns auch ehrlich machen. Ne? Mit der Reduktion von Emissionen wird es nicht getan sein. Wir müssen ganz stark in die Negativemissionen jetzt reingehen. Und das hat ja auch das Einzige, was ich eigentlich ganz gut finde, am neuen Klimaschutzgesetz, das Klimaschutzgesetz in Deutschland jetzt auch aufgenommen. Ne? Also Ziele für wirklich den Aufbau von Wald letztlich. Weil ansonsten, was man nicht mehr hat, kann man nicht verteilen.
Jetzt ist es ja so, dass die gesamte Klimapolitik ja international gedacht werden muss. Und da sind wir ja wieder bei David gegen Goliath. Ist das nicht auch manchmal frustrierend, dass wenn du dieses Urteil zum Beispiel erstreitest, gleichzeitig aber weißt, in anderen Staaten spielt das, was hier gerade in Minischritten passiert, eigentlich gar keine Rolle?
Ich würde eher sagen, das ist ein Sprungbrett. Dieses Urteil ermöglicht einem neue rechtliche Argumentationen. Es verteilt Verantwortung, wie ich finde, eigentlich ganz gut. Und man muss einfach weitermachen. Ne? Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist die Folgen der Globalisierung und den Verlust von Governance-Strukturen und Rechtsstaat im Ausland einzufangen. Wir müssen ja im Prinzip ein internationales Wirtschaftssystem reformieren, ohne Zugriff auf viele von diesen Ländern zu haben. Also weder das Volk hat auf die Zugriff, noch wir als Deutsche sowieso. Und das geht natürlich nur bei Unternehmen, über global agierende Unternehmen. Das wird jetzt Thema und Arbeitsauftrag.
Also wir können auch ganz viel tun, auch in Hamburg. Was bedeutet das für die Stadt Hamburg? Wird es jetzt zum Beispiel schwieriger, Flächen zu versiegeln, neue Bauprojekte zu starten? Ist das jetzt durch das Urteil juristisch einfacher, dort auch zu klagen?
Ja, zunächst mal würde ich denken, dass auch Hamburg sein Klimaschutzgesetz anpassen muss, zumindest im Hinblick auf die Aufträge, die sich da aus dem Bundesverfassungsgerichtsentscheid deutlich ergeben. Also ich muss definieren, wie ich von heute bis zur Treibhausgasneutralität komme. Das heißt, es sind Ziele zu ergänzen im hamburgischen Gesetz und auch die Treibhausgasneutralität als Datum muss angepasst werden. Da kann ja nicht 2050 drinstehen, wenn in Deutschland 2045 steht. Ich glaube, dass der jetzige Senat mit dem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts sehr gute Begründungen gekriegt hat, um sich auch gegen mögliche Opposition durchzusetzen und möglichst alle Maßnahmen, die es noch gibt, auch zu ergreifen. Das ist ja ein Problem für die Stadt Hamburg. Es gibt ja gar nicht so viel Kompetenzen für sie. Was sozusagen Bauen angeht, Flächenversiegelung, grünen Flächenschutz, da wird sicherlich eine Debatte jetzt ausgelöst werden. Das Problem bei Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen ist aber, dass man nicht eins zu eins die auf irgendein Projekt anwenden kann, rechtlich. Man kann nicht sagen, weil das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, Treibhausgasneutralität ist wichtig und Artikel 20a ist justiziabel, deswegen ist das Bauvorhaben X rechtswidrig. Das ist sozusagen diese Umsetzungsaufgabe, die steht uns noch bevor, ein Stück weit. Das wird, glaube ich, schon auch so argumentiert werden können bei manchen Vorhaben, die sehr große Emissionsbeiträge haben. Aber rein rechtlich fehlt da noch was. Und das ist auch etwas, was ich ganz klar von der neuen Bundesregierung erwarte, dass sie das nämlich umsetzt und diese Lücken schließt.
Wäre es denn ein gangbarer Weg für NGOs oder auch für Privatpersonen zu sagen, okay, wenn jetzt dieses Urteil da ist sozusagen, dann sollten wir Projekte mit Klagen überziehen. Könnte das eine Strategie sein, um tatsächlich auch juristisch mehr Klimaschutz einzuklagen?
Also es gibt ja viele Klagen. Ja, das ist, und ich würde immer sagen, es ist besser, die Gesetze gut zu machen und die Verwaltung anzuregen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, als zu klagen, weil das immer nur eine Einzelfallentscheidung ist und immer lange dauert. Es gibt, auch wir in der Kanzlei, wir haben natürlich jetzt immer mehr Klagen, wo auch Klimaschutzaspekte eine Rolle spielen, wo man das argumentiert, sei es Autobahnvorhaben, irgendwelche Umgehungsstraßen, Waldrodungen, all sowas. Und ja, man kann das natürlich jetzt besser argumentieren als vorher. Aber wie gesagt, das ist kein harter Stopp. Ja, auf den muss man sich irgendwie einigen. Oder man hat ihn in so einer Art Richtlinie aufgeschrieben. Aber der Maßstab, den gilt es noch zu bilden. Ne? Und also ich gehe davon aus, dass es natürlich auch quantitativ jetzt vielleicht mehr Klagen geben wird aufgrund dieser Klimaargumentation. Da müssen dann die Gerichte mit umgehen. Und wie gesagt, das ist eigentlich der schlechtere Weg. Eine Klage ist immer der schlechtere Weg. Der bessere Weg ist immer, ein gutes Gesetz zu machen.
Nochmal zurück zu dem sehr schnell angepassten neuen Klimaschutzgesetz der Regierung. Das waren ja nur wenige Wochen, die da vergingen und zack waren die Zahlen hochgeschraubt. Und es sah plötzlich alles ganz anders aus und es ging auch alles sehr schnell. Würdest du sagen, im schlechtesten Fall bleibt es jetzt einfach dabei oder, und es ist eine Mogelpackung sozusagen, oder glaubst du, dass bis Ende 2022 sich da noch sehr viel mehr tun wird?
Also erstmal muss ich wie üblich sagen, dass wir echt Glück haben, dass wir in einem Land leben, wo ein Bundesverfassungsgerichtsurteil sowas auslöst. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. In ganz, ganz vielen anderen Ländern, auch in der EU, würde das so nicht passiert sein. Also das ist erstmal toll. Wie es passiert ist, ist schlecht, finde ich. Weil überhaupt gar keine Entscheidung getroffen wurde über die Frage, um die es geht, nämlich was ist denn generationengerecht? Es wurden einfach Zahlen aus der Schublade geholt, die letztlich da schon waren, ja, aufgrund des zu erwartenden angeschärften EU-Ziels. Natürlich wurde inhaltlich was verbessert, das ist gut. Ich glaube nicht, dass es dabei bleiben kann. Aber wenn ich mich entscheiden musste, wird das Bundesklimaschutzgesetz angepasst oder machen wir was bei der Umsetzung? Ja, also wenn ich eine endliche Anzahl von Beamten hätte, die Gesetze schreiben, dann wüsste ich genau, wie ich mich entscheide. Ja, ich würde die Beamten ans Erneuerbare Energiengesetz, an das Raumordnungsgesetz, an das Baugesetzbuch, an das Energiewirtschaftsgesetz und an tausend andere, an die Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, da würde ich die dran setzen und nicht nochmal ans Klimaschutzgesetz. Weil das ist nämlich die eigentlich schwere Arbeit.
Genau, das ist die Ausführung. Die ist natürlich immer besonders tricky und vor allem braucht man ja auch einfach die Bevölkerung, die da mitzieht. Und natürlich auch den politischen Rückenwind. Das wird natürlich jetzt nochmal die Wahl dann entscheiden. Richtig. Du willst nun ja mit deinen Mandantinnen und Mandanten zusammen auswerten und beobachten, wie es nach diesem Urteil weitergeht. Zeichnet sich da schon was ab? Gibt es nächste Schritte, die ihr plant zum Beispiel?
Nein, also ich glaube, alle Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer der Verfassungsbeschwerden, die da entschieden wurden, haben sich natürlich in ihre Kalender das Datum eingetragen. Und wir werden das auswerten müssen, wie weit man gekommen ist. Ne? Und dann muss man sich fragen, was tut man dann? Geht es dann nochmal um eine neue Verfassungsbeschwerde? Geht es um eine Vollzugsanordnung? Also den Versuch, das Bundesverfassungsgericht dazu zu bekommen, zu sagen, hier, das reicht noch nicht. Das muss man sich anschauen. Aber also jedenfalls bei mir sind alle Klägerinnen und Kläger bereit, das auch weiter zu verfolgen. Tun das auch. Und ja, also was Konkretes zeichnet sich dann nicht ab. Ich glaube, ich bin im Moment mit ganz, ganz wenigen der Auffassung, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil noch nicht erfüllt ist. Die allermeisten sagen, es ist erfüllt. Juristen jetzt, Juristinnen mit Doppelpunkt. Mal sehen.
Nochmal zu dem Urteil. Erinnerst du dich noch dran, dass du die Nachricht bekommen hast, dieses Urteil ist jetzt durch? Wo warst du da? Wie hat sich das angefühlt?
Ich war an meinem Schreibtisch natürlich, weil ich ja wusste, es kommt eine Entscheidung. Ich war an meinem Schreibtisch im Büro, hatte alle Bildschirme an und wusste, jetzt muss ich das lesen und war so ein bisschen, oh Gott, was muss ich da jetzt lesen? Und dann habe ich mit drei Blicken festgestellt, dass wir im Prinzip gewonnen haben und dann habe ich meinen Mann angerufen.
Und der hat dann gesagt?
Das weiß ich nicht mehr, aber das weiß ich nicht mehr. Das, was er genau gesagt hat, er hat sich mit mir gefreut.
Ja, schön.
Also ja, dann bin ich durch den Flur gelaufen bei uns in der Kanzlei und habe geschrien, glaube ich.
Habt ihr groß gefeiert dann an dem Tag?
Ja, Corona, ne? Wir haben uns in der Bibliothek hingestellt und alle ein Glas Sekt moderat mit Abstand getrunken. Und mit den Klägerinnen und Klägern haben wir dann abends hier von Greenpeace organisiert auch ganz nett so einen kleinen Zoom gemacht, alle bei sich auf dem Sofa mit einem Sekt. Das war sehr schön.
Wie war das für deine Mandantinnen und Mandanten? Kam das überraschend?
Ja, das kam natürlich überraschend. Das war, also wir hatten jetzt nicht gedacht, dass wir verlieren im Sinne von, wir bekommen eine ganz schlechte Entscheidung. Ich hatte damit gerechnet, dass wir einen Beschluss bekommen, der uns nicht wirklich recht gibt, aber der inhaltlich ganz viel Gutes enthält. Also diese Leitplanken. Aber dass wir jetzt in dieser Form tatsächlich obsiegen, das hat, glaube ich, keiner gedacht. Und deswegen war das natürlich auch überraschend. Ich habe mich total gefreut, gerade auch für die jungen Leute, die dabei waren, die auch schon bei der Verwaltungsgericht Berlin-Klage dabei waren. Also die jungen Pellwurmer zum Beispiel. Für die war das natürlich ganz toll zu wissen, sie machen da was und dann hat das so einen Erfolg hinterher. Das ist schon toll. Die waren auch, glaube ich, ganz glücklich.
Ja, toll, was du erreicht hast. Aber es liegt natürlich jetzt noch ein langer Weg vor dir oder uns und den wollen wir natürlich auch mitgehen und wir wünschen da noch ganz viel Glück. Du hast ja vorhin auch ein bisschen von Glück gesprochen, das brauchen wir ja, um das umzusetzen, das auch hoffentlich über Hamburger Grenzen hinaus zu schaffen. Hast du an uns noch Fragen, möchtest du noch was loswerden, gibt es was von dir?
Na, ich kann einfach nur in die Community sagen, dass ich das super finde, wenn es weiter ehrenamtliche Gruppen gibt, dass ich glaube, dass bei Greenpeace die ehrenamtlichen Gruppen total wichtig sind. Auch für die Gesamtorganisation. Ich freue mich immer, wenn ich Zahlen aufschreiben darf, wie viele Ehrenamtliche Greenpeace im Moment hat. Das finde ich super. Ich glaube, dass wir den Kampf jetzt sozusagen gerade um die Umsetzung echt nochmal intensivieren müssen. Dafür brauchen wir die. Und deswegen also Motivationsschub und eben keine Enttäuschung breit machen lassen, denn das ist ja alternativlos. Genau, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass wir hier zusammen sein konnten und dieses Thema für die Hamburger vorbereiten konnten.
Ja, danke auch nochmal von mir, Rudolf Verheyen. Es war sehr interessant. Die Hintergründe dazu zu erfahren, ist ja immer besonders spannend. Und wir drücken ja für die Zukunft die Daumen, dass es so großartig weitergeht, wie es jetzt gerade läuft. Und verfolgen deinen Weg auf jeden Fall weiter. Herzlichen Dank und einen schönen Tag dir.
Tschüss. Gleichfalls.
Schutz der Meere. Eine lebenswerte Stadt gestalten. Posten, was Greenpeace in Hamburg macht. Kommt vorbei und engagiert euch für etwas wirklich Sinnvolles. Infos dazu auf unserer Seite greenpeace-hamburg.de.